Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit der Botschaft von Silvia und die besonderen Musikanlagen, die wir heute gehört haben und das Zeugnis auch, das sehr inspirierendes Zeugnis gewesen ist, fühle ich mich also, als ob ich heute eigentlich keine Predigt geben dürfte, sondern mich einfach hinsetze und das wäre. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich habe heute gehört, zumindest ein paar Leute sind zu mir gekommen und haben gesagt, nein, wir haben für dich gebetet. Ich darf diese Leute nicht enttäuschen, also deswegen werdet ihr jetzt trotzdem eine Predigt von mir hören und ich hoffe, dass ihr auch daraus etwas Wertvolles entnehmen könnt. Nun, als einleitende Bibelstelle zu meiner heutigen Botschaft, wenn ihr eure Bibel dabei habt, möchte ich euch bitten, mit mir Galater Kapitel 5 nachzuschlagen. Galater Kapitel 5. Und lasst uns dort auf die Verse 13 bis 14 kurz fokussieren. Galater Kapitel 5 und wir fangen mit Vers 13 an. Dort schrieb der Apostel Paulus an den Galatern Folgendes. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gibt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Ich glaube, dieses Thema Liebe haben wir des Öfteren gehört, seit gestern Abend, interessanterweise. Und dann schreibt er weiter hier in Vers 14, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem Liebe seinen Nächsten wie dich selbst. Nun, der Begriff Freiheit, liebe Geschwister, der Begriff, der hier der Apostel Paulus benutzt, ist ein Wort, das von verschiedenen Menschen sicherlich sehr, sehr unterschiedlich verstanden werden kann. Einige zum Beispiel verstehen unter dem Begriff Freiheit das Fehlen von Unterdrückung durch eine korrupte Regierung. Wir haben einiges davon auch gestern Abend gehört. Man kann Länder wie den Sudan besuchen, wo religiöse Verfolgung Christen praktisch dazu zwingt, ständig sich zu verstecken oder über die Schulter zu schauen, ob jemand kommt. Und sie müssen sogar während der Nacht mit einem offenen Auge schlafen, weil sie sich unsicher fühlen. Man kann nach dem Irak schauen oder hinreisen und man kann dort die furchtbaren Folgen des Lebens unter der Herrschaft von Saddam Hussein hautnah erleben. Und wenn man sich das Elend in solchen Ländern anschaut, dann können wir sicherlich auch verstehen, warum die Definition von Freiheit der Betroffenen das Verlangen ihres Herzens widerspiegelt, aus dem Bürgergriff oder von den Konsequenzen einer harschen Regierung befreit zu werden. Für viele Bürger und Bürgerinnen in der westlichen Welt bedeutet Freiheit einfach die Fähigkeit oder die Möglichkeit, die Gelegenheit, das zu tun, was sie möchten, das zu tun, was sie wollen. Für einige Menschen ist Freiheit das Fehlen von gewissen Beschränkungen oder Einschränkungen und auch das Recht, sich persönlich auszudrücken. Dieser Wunsch und bei einigen sogar könnte man sagen, das Verlangen von moralischen Einschränkungen befreit zu werden, wird heute in unserer Gesellschaft täglich ausgelebt. Es gibt sogar, und jetzt kommt die traurige Seite der Geschichte, es gibt sogar viele, viele bekennende Christen, die ihre Freiheit in Christus als eine Ausrede missbrauchen, auf jede Weise zu leben, die sie egoistisch für wünschenswert halten. Nach den Aussagen von George Barna, das ist einer dieser Kirchengurus, der immer so Prophezeiungen macht und Statisten aufstellt, manchmal treffen sie ein, manchmal nicht, aber sagte hier was sehr Interessantes, ich zitiere ihn. George Barna sagte mal, oder er schrieb, nach seinen Aussagen hält die Generation X, das sind Menschen, die in den 20er und 30er Jahren jetzt sind, hält die Generation X am wahrscheinlichsten an theologische Ansichten fest, die im Konflikt mit der Bibel sind. Auch unter dem Namen Busters bekannt, ist es bei diesen Erwachsenen am unwahrscheinlichsten, dass sie Ansichten über moralisches Verhalten vertreten, die mit der Bibel in Einklang stehen. Bei ihnen ist es am unwahrscheinlichsten, dass sie die Bibel lesen, zur Gemeinde gehen und an religiöser Weiterbildung teilnehmen und beten. Bei ihnen, schreibt er weiter, ist es am unwahrscheinlichsten, dass sie anderen Menschen dienen. Bei ihnen ist es am unwahrscheinlichsten, dass sie an Leben nach dem Tod glauben, dass sie daran glauben. Und am wahrscheinlichsten, dass sie glauben, wir können mit Toten kommunizieren. Bei ihnen ist es viel wahrscheinlicher, dass sie mit Perspektiven des postmodernen Lebensstils übereinstimmen. Sie sind Erwachsene, die sich am wahrscheinlichsten auf Sex außerhalb der Ehe einlassen. Seine Schlussfolgerung hier: Ansichten der Generation X haben einen gewaltigen Einfluss auf den Glauben und die Praktiken der künftigen Generation. Na, für mich hört sich das an, als ob wir eine große Herausforderung vor uns haben, Geschwister. Große Herausforderung. Seien wir aber ehrlich: Die Art und Weise, wie wir unser Leben führen, spiegelt nicht immer das wider, was wir glauben. Nicht wahr? Die Kälte unseres Herzens verrät und widerspricht gelegentlich unsere Leidenschaft in Bezug auf unsere Überzeugungen. Einige Menschen Ja, einige Menschen führen ihr Leben wie Leonardo DiCaprio im Film Catch Me If You Can. Das ist auch der deutsche Titel übrigens des Filmes. Vielleicht habt ihr den Film nicht gesehen. Ich erzähle euch ein bisschen über diesen Film. In diesem Film spielt DiCaprio die wahre Geschichte des Lebens von Frank Abagnale Jr. Frank A., ja, wir werden ihn so nennen, Frank A. wuchs in den 60er Jahren in den USA. Und als Teenager begann er ein Leben auf der Flucht. Frank entschied nämlich, dass es nicht genug war, einfach nur einen Durchschnitts-Frank zu sein. Und daher beschloss er, jahrelang als ein Schwindler zu leben. Und als das FBI Frank letztendlich erwischte, hatte dieser Schwindler sich schon sehr, sehr überzeugend als Pilot, als Kinderarzt, als stellvertretender Generalstaatsanwalt und sogar als Geschichtsprofessor ausgegeben. Ja? Frank, dieser schlaue Bursche, machte in 26 Ländern Schecks in Höhe von 2,5 Millionen Dollar zu Bargeld, bevor er schließlich verhaftet wurde. Nun, viele meinen, dass Frank Abagnale Junior einer der größten Schwindler aller Zeiten gewesen ist. Später arbeitete er sogar für die Polizei, um solche Art von Kriminellen zu fassen. Er trug die Uniform eines Piloten, aber er war kein Pilot. Er spielte die Rolle eines Kinderarztes, aber er war kein Doktor. Er galt als angesehener Anwalt, als brillanter Anwalt, war aber ein Krimineller. Hier meine These. Es gibt heute viel zu viele religiöse Menschen, die wie Frank Abagnale Jr. einfach auch nur eine Rolle spielen. Ich denke, von Zeit zu Zeit tun wir es alle. Ja, sie ahnen zwar intellektuell, was es heißt, ein Christ zu sein. Und sie haben sogar das fromme Vokabular gemeistert. Da sind wahre Experten sogar darin. Aber in Wirklichkeit sind sie auch nur Schauspieler. Sie besuchen am Samstag oder vielleicht am Sonntag regelmäßig den Gottesdienst in der Gemeinde. Sie singen Lobpreislieder. Sie beten, aber es sind letztendlich leere Worte, Rituale, die eigentlich keinen würdigen Ausdruck eines bekehrten Herzens sind. Sie tragen sogar eine Bibel zum Gottesdienst. So wie Frank Abagnale übrigens als Professor auch seine Geschichtsbücher immer herumtrug. Aber so wie Frank sind diese Menschen, von denen ich spreche, aus Gottes Sicht auch eigentlich nur Schwindler. Freunde, wir sollten unsere Freiheit in Jesus Christus nicht dazu missbrauchen oder benutzen, eine Lüge zu leben. Oder als eine Ausrede, nur das zu tun, was wir wollen. Wir sind zur Freiheit berufen, das stimmt schon, ja. Aber wir sind zur Freiheit berufen, damit wir unser Leben in selbstloser Aufopferung gegenüber dem lebendigen Gott gestalten, der uns als sein Eigentum erkauft und uns berufen hat, für ihn zu leben. Für ihn zu leben. Aus Paulus Galater 5 und Vers 13 schrieb, folgt eine Botschaft der Ermutigung aus seiner Feder. Er schrieb hier, benutzt eure Freiheit nicht, dass ihr dem Fleisch Raum gibt oder Gelegenheit gibt, wie es in anderen Übersetzungen heißt. Und er benutzte hier mit diesem Wort ein einzigartiger militärischer Begriff. John MacArthur, der Bibelkommentator, erklärt, aforme, das ist das griechische Wort, was wir im Deutschen hier mit Raum oder Gelegenheit übersetzt worden ist, aforme, dieser Begriff, wurde oft verwendet, erklärt er hier, um eine zentrale Basis, von der alle Operationen einer militärischen Kampagne ihren Ausgangspunkt nahmen, zu bezeichnen. In diesem Kontext, also in diesem Zusammenhang, bezieht sich Fleisch nicht auf den physischen Körper, sondern auf den sündigen Hang der gefallenen Menschheit, dem alten Ich, dessen oberstes Verlangen es ist, seinen eigenen Willen zu tun und seine sündigen Begierden zu befriedigen. Es ist ein Synonym für sündigen Eigenwillen. Paulus erklärt hier, dass christliche Freiheit keine Operationsbasis sein sollte, von der aus dem Fleisch Gelegenheit gegeben wird, seine Kampagne der Sünde ungehindert und ohne Konsequenzen fortzuführen. Ende des Zitats. Der Begriff Aforme, das mit Raum geben oder frönen oder hingeben übersetzt wird, findet man in 6 verschiedenen Stellen im Neuen Testament. Nochmal, das Wort bedeutet buchstäblich eine Reihe von Umständen für eine bestimmte Aktivität oder ein bestimmtes Unterfangen, ein Ort, ein Platz, von dem aus eine Bewegung oder eine Attacke geritten wird. Eine Operationsbasis. Paulus, der Apostel, benutzte dasselbe Wort, als er Timotheus ermutigte bezüglich des Rates, den er jungen Witwen geben sollte. In 1. Timotheus Kapitel 5, ihr könnt auch die biblischen Stellen einfach nur aufschreiben, ich werde einige heute durchgehen. In 1. Timotheus Kapitel 5 und Verse 14 bis 15 schrieb der Paulus folgendes an Timotheus: So will ich nun, dass die jüngeren Witwen heiraten, Kinder zur Welt bringen, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass geben, und hier ist dieser Begriff wieder, der griechische Begriff, Aphorme, keinen Anlass geben zu lästern. Wir sollten unsere Freiheit in Christus also nicht als einen Ausgangspunkt benutzen, um ein eigenwilliges Leben zu führen, wo wir nur das tun, was immer uns egoistisch gefällt. Ein ich-zentriertes, ein ich-bezogenes Leben. Wir können nicht einfach sagen, nun gut, ja, die Gnade Gottes, wir sind unter dem neuen Bund. Wir sprechen hier immer über Gnade, Gnade, Gnade. Der liebe Gott liebt uns, das stimmt, er liebt uns, keine Frage. Nun, jetzt bin ich frei in Christus und er wird mir ohnehin vergeben. Also es ist eigentlich egal, was ich tue, nicht wahr? Wir lassen halt die Gnade walten. Geschwister, unsere Freiheit in Christus sollte keineswegs missverstanden werden. Sonst wird der Feind, sonst wird Satan, und den gibt's, sonst wird Satan unseren Mangel an Verständnis als eine Gelegenheit benutzen, als Aphorme benutzen, uns zu unterminieren. Das Buch der Richter ist ein starkes Buch. Also ich lese sehr gerne auch das Alte Testament, auch unter dem Neuen Bund. Es ist ein sehr starkes Buch, das für uns auch heute sehr, sehr relevant ist. Und es gibt eine Aussage, die im Buch der Richter wiederholt wird. Eine Aussage, die den geistlichen Zustand und das Herz vieler damals und auch vieler Menschen heute sehr gut einfängt. Wir alle haben diese Aussage gehört. Wir finden sie im Buch der Richter, Kapitel 17 und Vers 6, wo es heißt, zu der Zeit war kein König in Israel und jeder tat, was ihn recht dünkte. Wenn wir uns in der Gesellschaft heutzutage mal umschauen, würdet ihr nicht sagen, das passt sehr gut? Jeder tut so, wie er möchte. Wo sind die Grenzen heutzutage? Die Menschen, die so dachten, vergessen wir nicht, waren nicht nur irgendein Volk. Es war das Volk Israel. Das Volk Israel. Das physische Volk Gottes. Aber das Volk lebte im Allgemeinen nach ihren Lüsten und nach ihren Begierden. Und was ist passiert? Dies führte zur Zerstörung ihrer Städte, zu der Auflösung ihrer Gemeinschaft und letztendlich auch zu dem Niedergang ihrer Freiheit. Ja, wir sind frei in Christus, ganz sicher. Aber wir wurden befreit für einen bestimmten Zweck. Und wir haben schon einiges darüber gehört, nicht wahr? Wenn wir Christus annehmen, wenn wir diese Beziehung, von der wir heute auch gehört haben, mit Christus haben und erfahren, zutiefst erfahren, dann werden wir vom Legalismus des Gesetzes erlöst. Wir werden von der unausweichlichen Anziehungskraft und der Sündennatur befreit. Und wir werden auch befreit, um für Gott und für andere Menschen zu leben. Schauen wir uns kurz den Zweck unserer Freiheit ein bisschen genauer an. Und gehen wir dafür zurück zu Galater Kapitel 5. Und lesen wir nochmals die Verse 13 bis 14. Galater 5, Vers 13. Ich wiederhole die Bibelstelle, die ich schon vorher gelesen habe. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, hier ist die Warnung, allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt. Ja, es ist nicht nur billige Gnade, wie Bonhoeffer ja, es sagen würde. Ja, unsere Gnade ist nicht billig. Sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Es gibt Erwartungen. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt. In dem Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, einfach gesagt als getan, nicht wahr? Hört sich alles gut an. Die Umsetzung ist ein bisschen schwieriger. Paulus schrieb hier, dass wir einander in Liebe dienen sollten, statt unsere Freiheit zu benutzen, um den Sog der Sünde widerstandslos oder sogar vielleicht willig nachzugeben. In diesem Abschnitt benutzt Paulus noch ein kleines, ein sehr interessantes Wort. Und es ist sogar noch interessanter, finde ich, wenn wir bedenken, dass diese gesamte Botschaft des Galaterbriefes über das Thema Freiheit handelt. Und das Wort, auf das ich mich beziehe, ist das Wort Douleo. Das griechische Wort Douleo. Ihr seht es ein bisschen aus. Auslegungspredigt heute. Ich bin kein griechischer Experte, aber trotzdem werden wir uns ein bisschen mit diesen Begriffen rumprügeln. Ja, dieser Begriff, Douleo, bedeutet ein Sklave sein. Ein Sklave sein. Dienen. Dienst verrichten. Das ist die Bedeutung dieses Begriffes. Und dieser Begriff wurde oft für Völker verwendet, die anderen Völkern unterworfen waren. Fazit: Wir sind frei, Knechte oder Sklaven Gottes zu werden. Wir sind alle Douleo. Douleo. Knechte des Allmächtigen. Wir sind von Gott berufen, sein Werk in dieser Welt zu seiner Ehre und nur und allein zu seiner Ehre zu tun. Tatsache ist, wir werden immer jemandem oder etwas dienen. Wir werden entweder uns selber dienen, wenn wir egoistisch sind, oder wir werden uns einer anderen Person unterwerfen, einer Ideologie, einer Philosophie, einem Ziel oder einer Ambition im Leben. Oder, eine bessere Möglichkeit finde ich, oder wir werden unsere Knie bereitwillig und auch demütig vor dem Thron des Allmächtigen Gottes beugen und sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich, führe mich, leite mich. Sicher, das Thema Dienst, also die Hingabe unseres Lebens an Gott, damit wir ein Segen für andere sein können, ist ein Thema, das sich in der ganzen Heiligen Schrift hindurchzieht. Im Philipperbrief, in Philipper Kapitel 2 und die Verse 1 bis 4, schrieb der Apostel Paulus Folgendes, Philipper Kapitel 2, Vers 1, ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und an jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Nachdem Paulus die Philipper aufruft, andere höher achten als sich selbst, gibt er ihnen das Muster oder das Vorbild für diese Art von Lebensstil. Paulus benutzt natürlich das Leben Jesu Christi als Modell für uns. Paulus sagt, dass obgleich Jesus Gott war und Gott ist, legte er bereitwillig die königlichen Kleider ab und unterwarf sich selber für euch und für mich dem Tod am Kreuz. Welch ein wunderbarer Erlöser wir zusammen anbeten und feiern dürfen hier in Bonn-Röttgen. Was für eine unbeschreibbare Gnade wir erfahren dürfen und können. Als Jesus immer noch unter den Jüngern lebte und sie jeden Tag die Wahrheiten über das Reich Gottes lehrte, erklärte er den Jüngern, wie die Welt agiert, wie die Welt funktioniert und auch natürlich, wie wir als Jünger Jesu unser Leben führen sollten. Schlag bitte mit mir Markus Kapitel 10 auf. Und ich möchte dort die Verse 42 bis 45 lesen. Markus Kapitel 10 und wir fangen mit Vers 42 an. Markus 10, Vers 42, da lesen wir. Da rief Jesus zu sich, zu den Jüngern, und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht. So sollte es unter uns auch nicht sein. Sondern wer groß sein will, wer jemand sein möchte, wer groß sein will unter euch, der soll euer, was sein? Euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Das ist radikalo. Aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Den einen, den wir ehren, den einen, den wir über alles lieben, den einen, den wir als gekreuzigten und auferstandenen Erlöser anbeten, war bereit, alles, was er hatte, in den Dienst derer zu stellen, die sich von ihm abgewandt hatten. Ich weiß, dass die meisten von uns bereit sind, die extra Meile zu gehen. Das weiß ich. Aber wenn jemand, den wir kennen und lieben, verletzt ist, dann dauert es nicht lange, bis ja, unsere Geschwister schnell dahin kommen ja, und Hilfe gewährleisten. Ich habe immer wieder in der WKG gesehen, wenn eine Tragödie in einer Familie passiert, die Geschwister herbeigeeilt sind, um den Leidenden zur Seite zu stehen. Das ist auch gut und richtig. Aber sehr oft, sollten wir auch zugeben, sehr oft sind die Menschen, die wir helfen, enge Freunde. Oder jemand, von dem wir glauben, dass er oder sie unsere Zeit und Hilfe wert ist. Aber vergessen wir nicht, Gottes Wort kategorisiert unseren Dienst nicht. Er sagt nicht, ihr dürft nur oder ihr solltet nur eure Freunde helfen. Ja, Jesus kam nicht, um sein Leben für die zu geben, die ihn liebten. Oder für Menschen, die seines Opfers irgendwie würdig waren. Wer ist würdig? Wer von uns ist würdig? Jesus kam, um Sünder zu retten. Er legte sein Leben für die Menschen nieder, die seine Feinde waren. Diejenigen, die ihn unbarmherzig schlugen und ihn ans Kreuz letztendlich nagelten. Solche Menschen kamen. Und ich glaube, dass wir durch unsere Bereitwilligkeit, anderen in unserem Umfeld zu dienen, die nicht zurückgeben Vermögen, messen können, in welchem Grad wir in unserem Wandel in Jesus Christus gewachsen sind. Es gibt nicht viele unter uns, die diese Art von Liebe und Aufopferung, die ich gerade beschrieben habe, natürlich kommt. Aber wenn jemand uns verletzt, wenn jemand schlechte Dinge über uns sagt oder Gerüchte über uns verbreitet oder uns emotional fertig macht, dann ist es oft unsere Reaktion, unsere normale fleischliche Reaktion, zurückzuschlagen. Nicht wahr? Wenn jemand uns ausnimmt wie eine Gans, wenn jemand uns benutzt, wenn jemand uns manipuliert, es ist auch eine normale fleischliche Reaktion, dass wir von der Person vielleicht weglaufen oder uns verstecken. Wir sprechen mit der Person gar nicht. Wir versuchen sie zu ignorieren, als ob sie nicht da wären. Und ich verstehe, wovon ich rede. Ich sage euch warum. Weil ich das auch schon mal gemacht habe. Ja, ich habe es auch schon mal gemacht. Hoffentlich weniger jetzt als früher. Ich denke, wir alle sind in diesem gleichen Boot, nicht wahr? Paulus schrieb in Galater 5, Vers 14, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem liebe deinen Nächsten wie dich selbst. 2. Mose Kapitel 20 hatte Gott Israel die 10 Geboten gegeben. Aber den 10 Geboten fehlte es nach Auffassung einiger Rabbiner zumindest an Definition, an Detail. Die jüdischen Rabbiner entschieden also, dass sie etwas mehr Erklärungen hinzufügen mussten. So was taten sie. Sie unterteilten diese 10 Gebote noch weiter in 613 Gesetze, Gebote und Verbote. Paulus erklärte aber, dass das ganze Gesetz in einem einzigen Gebot zusammengefasst ist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die jüdischen Rabbiner hatten sozusagen wenn man das so beschreiben darf, die negative goldene Regel. Die negative goldene Regel. Dieser Gedanke wird dem Rabbi Hillel zugeschrieben und er lautet ungefähr so, ist mal geschrieben worden, was abscheulich ist, das füge deinen Nächsten nicht zu. Das ist die ganze Torah, das ganze Gesetz, während der Rest der Kommentar dazu ist. Geht hin und lernt sie. In Galater 5 sehen wir diesen berühmten Ausdruck der Rabbiner, aber er wird in ein positives Licht gerückt, umgedreht. Paulus hatte also diesen Ausdruck nicht erfunden. Er zitierte einfach Jesus. Schlag bitte mit mir Markus Kapitel 12 diesmal auf und Vers 28 fangen wir an. Markus 12, Vers 28. Merken uns hier die Geschichte. Und es trat zu ihm, also zu Jesus, einer von den Schriftgelehrten, der ihm zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er Jesus, Meister, welches ist das höchste Gebot von allen? Bestimmt hat er schon sein theologisches Bücherapparat gehabt. Schauen wir mal, ob er sich richtig gut auskennt. Ja, was ist das höchste Gebot? Jesus aber antwortete ihm, das höchste Gebot ist, dass höre Israel, die Schema, das Glaubensbekenntnis hier Israels, höre Israel, der Herr, unser Gott ist der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, vom ganzen Herzen, von ganzer Seele, vom ganzen Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere, sagte er aber, ist dies. Du sollst deinem Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als dieses. Kein anderes Gebot. Welches von den 613 Gesetzen ist das größte? Wir haben es gerade gelesen. Liebe den Herrn und liebe den Nächsten. Liebe den Herrn und liebe den Nächsten. In Galater 5 sagt Paulus, dass das ganze Gesetz in der Liebe zum Nächsten und in der Liebe zu Gott erfüllt ist. Johannes Calvin, der große Reformator, meinte zur Aussage von Paulus Folgendes, und ich zitiere ihn. Er sagte hier, warum nannte Paulus die selbstlose Liebe des Nächsten die Erfüllung des ganzen Gesetzes? Warum tat er das? Nicht, weil es die Anbetung und Liebe zu Gott überrascht, sondern vielmehr, weil es der Beweis dafür ist. Gott ist unsichtbar, aber er stellt sich uns in den Geschwistern dar und in ihren Personen fordert er, was ihm gebührt. Die Liebe zum Mitmenschen entspringt aus der Furcht und der Liebe Gottes. Ende des Zitats. Also wir sind aufgerufen zu lieben, zu dienen und zu opfern. Damit wir von Gott gebraucht werden können, zu tun, was er im Leben anderer Menschen tun möchte. Das Lippenbekenntnis, ein Nachfolger Jesu zu sein, ist aber mit einem Leben von selbstloser Aufopferung nicht automatisch gleichzusetzen. Ja, wir können sagen, wir sind Christen, aber das heißt nicht automatisch, dass wir auch Christen sind, nicht wahr? Ja, wir müssen uns bewusst, ganz bewusst selber sterben lassen und erlauben, dass Jesus Christus, dass der Heilige Geist in unseren Inneren regiert. Ich weiß, das ist viel, viel einfacher gesagt als getan. Aber nur dann, ja, wenn wir anfangen, diesen Weg zu gehen, nur dann werden wir sehen, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, dass der Lebensstil der Hingabe in gewöhnlichen, in normalen Menschen, wie wir es sind, auch ausgelebt werden kann. Also, wem dienen wir? Wem dienen wir? Wie wäre es mal, den Arbeitsplatz ins Blickfeld zu nehmen? Unsere Jobs. Sehen wir unseren Job, sehen wir unsere Arbeit hauptsächlich als eine Möglichkeit, gesellschaftlich aufzusteigen? Ja, Mücken zu verdienen oder gesellschaftlich aufzusteigen. Suchen wir einfach eine weitere Beförderung, eine weitere Anerkennung, so dass das Ego so ein Schulterklopfen bekommen kann. Suchen wir Ruhm? Möchten wir berühmt sein? Oder streben wir einfach danach, die Angelegenheiten Jesu Christi am Arbeitsplatz zu fördern? Dienen wir unsere Arbeitskollegen? Sind wir bereit, Hilfe zu gewährleisten? Und zwar freiwillig. Oder sind unsere Arbeitskollegen für uns eigentlich nur eine Last? Und Ehemänner, wir lassen die Ehemänner nicht aus dem Spiel hier. Wie sieht es bei euch aus? Ich bin auch ein Ehemann. Ja. Dient ihr eure Frauen? Dient ihr eure Frauen? Verbringt ihr Zeit damit, Möglichkeiten und sogar Lösungen auszudenken, wie ihr die Sorgen und die Lasten eurer Frauen lindern könnt? Dienen wir unsere Frauen? Machen wir uns Gedanken darüber, wie wir die Sorgen, ob berechtigt oder nicht berechtigt, wie wir die Sorgen unserer Frauen lindern können? Machen wir uns Gedanken darüber. Strengt ihr euch besonders an, euren Kindern zu dienen? Wir haben ja heute einen Kindergottesdienst, die Kinder sollten wir auch nicht vergessen. Ja? Strengen wir uns an, besonders unseren Kindern auch zu dienen? Sehen wir unsere Kinder als eine weitere Bürde irgendwie, ja, auf dem Tagesplan? Oh, jetzt muss ich wieder mit dem da irgendwas zur Schule gehen oder zum Arzt oder wer weiß was. Und ihr Ehefrauen, ja, jetzt seid ihr auch dran. Ihr Ehefrauen, wie wäre es dann mit eurer Beziehung mit der Familie auch ein bisschen mehr unter die Lupe zu nehmen? Erledigt ihr die Dinge, die ihr vielleicht ums Haus herum für die Familie tut, mit Widerwillen? Oder seid ihr auch euch sehr bewusst, dass ihr durch den Dienst für die Familie auch dem König der Herrlichkeit dient? Seht ihr euren Dienst als etwas, was für Gott, für Jesus Christus getan und gemacht wird? Das sind, meine ich, sehr praktische Fragen. Sehr praktische Fragen, mit denen wir uns alle viel, viel mehr beschäftigen sollten. Fangen wir jetzt mit Galater 6 fort. Die Verse 11 bis 16. Galater Kapitel 6 und die Verse 11 bis 16. Hier schreibt Paulus weiter an den Galatern: Seht, mit wie großen Buchstaben ich euch schreibe, mit eigener Hand. Die Ansehen haben wollen nach dem Fleisch, die zwingen euch zur Beschneidung, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Denn auch die selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich dessen rühmen können. Vers 14. Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes und des Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus, Jesus, gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Kreatur. Und alle, die sich nach diesem Maßstab richten, besonderer Segen, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Freunde, werden wir, wenn es um das Heil geht, den Pfad menschlicher Rechtfertigung und Selbstgerechtigkeit wählen? Wir haben ein schönes Zeugnis heute gehört. Dieser böse Gott, der von uns alles abverlangt und wir keine Chance haben, versuchen uns immer wieder zu rechtfertigen, irgendwie eine Mühle, die sich dreht und dreht und wir kommen nicht weiter. Ist das der Weg, den wir gehen möchten? Oder werden wir auf dem Pfad von Gottes Barmherzigkeit und Gnade gehen, wie der Apostel Paulus es tat? Es gibt nämlich keine andere Option. Es gibt keine andere Option. Es gibt keinen anderen Weg, den wir wählen könnten. Entweder ist es das eine oder das andere. Sicher, der Pfad menschlicher Rechtfertigung, der Pfad der Selbstgerechtigkeit erscheint edel und anziehend manchmal. Wie lautet die Devise? Zieh dich selber aus dem Sumpf heraus. Du schaffst es. Du musst nur mehr Kraft darin investieren. Das wirst du schon tun. Ja, tun können. Hau einfach rein. Ja, reiß dich zusammen, Junge. Streng dich noch mehr an. Mache deine Arbeit einfach. Du schaffst es. Tschakka. Nun, Äußerlichkeiten entsprechen nicht immer der Realität. Nicht aus Gottes Sicht. Viele Menschen, sogar diejenigen, die sich als Christen bezeichnen, wählen den Weg, muss man sagen, leider menschlicher Rechtfertigung und Selbstgerechtigkeit. Es gibt viele selbstgerechte Christen. Sie tun Gutes und bemühen sich, während sie gleichzeitig versuchen, die eisige Kälte ihres Herzens zu vertuschen. Aktivismus ist manchmal nur eine Ausrede. Viele finden diesen Weg der Selbstgerechtigkeit eine Zeit lang erfüllend und sogar angenehm. Wir kennen es als Glaubensgemeinschaft, wir haben viele Jahre diesen Weg beschritten. Viele, viele Jahre. Aber wir merken doch irgendwie schließlich, dass dieser Pfad letztendlich nur zur Zerstörung, zur völligen Leere und zur Frustration und Verzweiflung führt. Nämlich, wie gut ist gut genug? Ja, wo hackst du ab und sagst, Gott, ich bin jetzt gut genug, ich bin im Reich Gottes. Bumm. Wie mit dem Weg gehen? Sieht schlimm aus. Dankbarerweise gibt es eine andere Weggabelung. Den Weg des Kreuzes. Dieser Pfad schimmert nicht mit dem Glitzern des Ruhmes. Dieser Pfad, von dem ich rede hier, ist mit Blut, mit Schweiß, mit Tränen eines anderen bespritzt. Auf diesem Pfad gibt es keinen Raum für Stolz. Keinen Raum für Arroganz. Es gibt keine Klassenunterschiede hier. Wir sind alle gleich. Es gibt keine selbstzufriedenen Soldaten, die den Sieg für sich beanspruchen können, nach dem Motto, wir haben es geschafft. Nicht in diesem Pfad. All diejenigen, die auf diesem Pfad reisen, kennen ihren völligen geistlichen Bankrott. Sie sind mit ihrer Verderbtheit allzu vertraut und ihnen ist ihre moralische Degeneration wohlbekannt. Aber es ist kein Hoffnungslos. Der Weg ist nicht hoffnungslos. Aber wir müssen erst dahin kommen, wo wir das erkennen, dass wir geistlich gesehen bankrott sind. Menschen, die sich auf der anderen Seite auf dem Pfad menschlicher Rechtfertigung bewegen, glauben, dass sie ihre Lehre durch einfach zusätzliche Anstrengungen füllen können. Menschen, die sich auf dem Pfad der Barmherzigkeit und Gnade bewegen, wissen, dass sie keine Kraft und keine Hoffnung haben, jemals ihre Lehre zu füllen, wenn sie nicht von dem lebendigen Wasser trinken, das aus des Vaters Quelle der Barmherzigkeit und Gnade fließt. Wir haben es heute auch gesungen. John MacArthur schreibt, diese beiden Ansätze zum Heil sind die einzigen, die existieren. Die einzigen zwei Formen der Religion, die der Mensch je gekannt hat. Es gibt Gnade, Glaube, Geistreligion, bekannt als Christentum. Und es gibt Gesetz, Werke, Fleischreligion, die den Rest identifiziert. Gottes Weg ist der Weg der Gnade, indem er durch den Glauben des Menschen an das erlösende Werk Jesu Christi und die bewahrende Kraft des Heiligen Geistes wirkt. Alle anderen Wege sind ein Versuch, das Heil durch fleischliche Werke des Gesetzes zu erlangen. Es ist, als ob es auf dem Marktregal der Weltreligionen, schreibt er weiter, hunderte von attraktiven Pakete gäbe, schöne Geschenke, mit einer großen Bandbreite von Formen, Größen, Etiketten, Ansprüchen und Preisen. Aber der Inhalt all dieser ist das gleiche, geschmacklose, nährstoffarme Sägemehl von Werkegerechtigkeit. Der Brief des Paulus, vergessen wir nicht, wurde an Christen geschrieben. An Brüdern und Schwestern in Christus. Und er forderte diese Christen auf, den Pfad menschlicher Rechtfertigung ein für alle Mal zurückzuweisen. In Galater Kapitel 6, in Verse 12 bis 14, spricht Paulus erneut die Gruppe von falschen Lehrern an. Die sogenannten Judaisierer, die sich in der Gemeinde eingeschlichen hatten, um Konvertiten für ihren selbstgerechten Weg zu gewinnen. Diese Irrlehrer wollten eine gute Show nach außen aufziehen. Religiöser Stolz, ich hoffe, wir alle verstehen, ist eine heimtückische, eine sehr, sehr gefährliche geistige Krankheit. Versteht mich nicht falsch. Geistiges Wachstum ist nicht etwas Ungewolltes. Ich bete darum, dass unsere Gemeinde geistig wächst. Ich bete für jeden von uns, dass wir in unserem Wandel mit Gott, in unserer Beziehung mit Jesus Christus weiter wachsen. Aber wenn wir zu Christus kommen, müssen wir uns daran erinnern, welches Werk wir bezeugen. Das Werk Gottes in uns, nicht durch eigene Kraft. Niemals. Wir haben heute Gott sei Dank in der weltweiten Kirche Gottes eine gesunde, eine fundierte biblische Lehre, so wie ich meine. Aber wisst ihr was, einfach Kenntnis von Gottes Wort zu besitzen, ist nicht ausreichend. Ich behaupte, wir haben eine der freundlichsten und warmherzigsten Glaubensgemeinschaften, die ich da jemals getroffen habe. Ich habe schon einige gesehen. Aber wisst ihr was? Freundlichkeit allein ist nicht genug. Unser Wachstum hängt nicht von unserer Kreativität, unserer Freundlichkeit, unserem Charisma, unseren Marketingstrategien oder unserem geschmückten Heiligtum ab. Sondern es ist das Werk und des souveränen Gottes in uns. Die falschen Lehrer in Galatien waren von religiösem Stolz beseelt. John MacArthur kommentiert dazu, zitiere, die Judaisierer identifizierten sich selber mit der Kirche, aber nicht mit dem Kreuz und waren daher nicht wirklich mit Christus. Sie erkannten Jesus als den Messias an und verkündigten Treue zu ihm, aber sie hatten keinen Anteil an ihm. Warum? Weil sie sich weigerten, sein vollendetes Werk am Kreuz für sich in Anspruch zu nehmen. Ihr Vertrauen lag in ihren eigenen menschlichen Werken, repräsentiert durch die Beschneidung, statt in Gottes Bereitstellung des Heils aus Gnade durch die Kraft des Kreuzes Christi. Sie wollten einen Messias um sie von ihren Unterdrückern zu befreien, von den Römern, aber keinen Erlöser, der sie von ihren Sünden befreite. Sie glaubten nämlich, sie könnten das selber bewerkstelligen. Und die Judaisierer sind immer noch unter uns. Ich meine jetzt im Leib Christi. Auch die WKG vielleicht, aber ich meine jetzt im größeren Leib Christi auch. Die Judaisierer, die gibt es heute noch. Es gibt heute in der christlichen Gemeinschaft einige, die recht wenig mit dem Blut und mit dem Kreuz Christi zu tun haben wollen. Sie lieben den zarten Jesus, sanftmütig und mild, wie das Lied so schön sagt. Ja, der Jesus, der an der Krippe lag und auf dem Rücken eines Esels reitete. Sie lieben die Tatsache, dass Jesus alle Arten von Menschen willkommen heißt. Ob reich, arm, ja, egal. Aber sie wollen nichts zu tun haben mit dem Kreuz. Sie wollen nichts zu tun haben mit dem Leiden. Sie wollen nichts zu tun haben mit der Schande. Lass uns festhalten. Durch die ganze Menschheitsgeschichte wurden Menschen, die sich mit dem Kreuz identifiziert haben, verfolgt. Das Kreuz war ein Symbol der Schuld. Es war ja, die schrecklichste, die schmerzhafteste Methode, jemanden umzubringen, die zu ertragen einer Person gezwungen wurde. Das Kreuz wurde für Staatsfeinde vorbehalten. Nicht für die Creme de la Creme. Ja, für die verschmerztesten aller Menschen. Wie einige Menschen auch heute, konnten die Judaisierer nicht mit dem Gedanken fertig werden, dass sie schuldig waren. Ich schuldig? Was meinst du? Ich? Unterstehe dich bloß. Ich mag nicht perfekt sein. Naja, ich bin nicht vollkommen, ich bin nicht perfekt. Aber ich bin wenigstens nicht wie der da oder wie die da. Ich bin ein bisschen besser. Ich gehe in die Kirche und wisst ihr was? Ich zehnte sogar. Jeden Monat. Nicht nur ein Zehnten, ich gebe sogar einen extra 15%. Hört sich das vertraut an? Ich übertreibe ein bisschen. Hört sich das vertraut an? Jesus sprach über diese Art von Menschen in Lukas 18. Wir alle kennen dieses Gleichnis. Lukas 18, Vers 9 bis 14. Wir lesen hier Lukas 18, Vers 9. Er, also Jesus, sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine, ein Pharisäer. Der andere, ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Der Zöllner aber stand ferne. Er wollte noch nicht mal die Augen hochheben zum Himmel, sondern er schlug an seine Brust und er sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, Schlussfolgerung, Jesu, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Nicht der Pharisäer, der Zöllner. Nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ja, die Werte Gottes sind anders als unsere, nicht wahr? Danke, Herr, dass ich nicht bin wie diese Heiden da draußen. Wir sind im Gottesdienst hier, aber die haben ja keine Beziehung mit Jesus Christus. Die sind alle verdammt. Das sind Diebe da draußen, böse Menschen, Drogensüchtige, Kriminelle, Rowdies und Hooligans. Menschen, die für die Gesellschaft wirklich eine Schande sind. Hier ist die blanke Realität. Wenn wir bereit sind, uns allein ans Kreuz zu klammern, statt an die Grundsätze und Prinzipien der Selbstrechtfertigung, dann stellen wir uns in die gleiche Kategorie wie die abscheulichsten und gemeinsten Sünder in der Menschheitsgeschichte. Der Boden am Fuße des Kreuzes, wie man immer so schön sagt, ist eben. Es gibt keine Sonderplätze für die Mutter Theresas oder Billy Grahams oder Martin Luther dieser Welt. Es gibt keine billigen Plätze am Fuße des Kreuzes. Alle Sitze haben den gleichen Preis. Ein Preis, der von dem sinnlosen Gott, Sohn Gottes, Jesus Christus, bezahlt wurde. Für uns. In Galater 6, Vers 13 sehen wir einen weiteren Fehler im Charakter der Irrlehrer, die dabei waren, zu versuchen, die Gläubigen vom Kreuz wegzulocken. Sie waren nicht nur stolz, sondern sie waren auch, ja, typisch für die Pharisäer, sehr heuchlerisch. Wirkliche Experten. Paulus schrieb, Galater 6, Vers 13, denn auch sie selbst, die sich nicht beschneiden lassen, halten das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich dessen rühmen können. Die Irrlehrer hielten einen hohen Standard aufrecht, sie richten das Licht der Gerechtigkeit auf die Sünde anderer, aber sie wählten und sie schlichen im Schatten der Selbstgerechtigkeit herum. Die Judaisierer beteten am Schrein des eigenen Ich, eigene Anstrengungen, Selbstgerechtigkeit, eigene Rechtfertigung. Und Paulus wollte die Christen in Galatien aufklären und betonen, dass die Verhältnisse nicht so waren, wie sie außerhalb oder äußerlich schienen. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Bevor Paulus richtete auch Jesus den Scheinwerfer auf die Pharisäer und auf die Gesetzeslehrer seiner Zeit. sind auch warnende Worte für uns Geschwister. In Matthäus Kapitel 23 und Vers 1 wird berichtet. Da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern und sprach: Auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln, denn sie sagen zwar, tun's aber nicht. Weiter in Vers 5, immer noch in Matthäus 23, Vers 5. Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Tun wir das? Hoffe nicht. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Kleidern groß. Vers 13. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt von den Menschen. Ihr geht nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Vers 25, Matthäus 23. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein wird. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengeweine und lauter Unrat. So auch ihr. Vor außen oder von außen scheint ihr von den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Propheten Grabmäler baut und die Gräber der Gerechten schmückt. Harte Worte, harte Worte. Die Wahrheit ist nicht immer so, wie sie äußerlich dargestellt wird. Heuchelei ist heute am Wuchern. Genauso wie es in den Tagen des Apostel Paulus und Jesus der Fall gewesen ist. Im starken Gegensatz zu den Judaisierern stand Paulus als ein echter Jünger Christi da. Nicht als ein perfekter Mensch, nicht als vollkommener Mensch, der auf Wasser gehen konnte. Nein, sondern als ein Sünder, der durch Gnade gerettet wurde. Die gleiche Gnade, die wir erfahren haben. Das ist der Grund, warum er in Galater 6, Vers 14 schrieb: Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Das Wort rühmen hier bedeutet im Griechischen preisen. Es bedeutet also nicht rühmen im Sinne von prahlen, wie wir es ja, aus dem heutigen Sprachgebrauch kennen. Paulus wollte sich der Schande des Kreuzes rühmen. Das, was für viele eine Schande und Scham ist und auch heutzutage immer noch ist, war für Paulus Herrlichkeit und der Gegenstand seines Lobpreises. Paulus hat eine lange Zeit den weltlichen Weg beschritten. Paulus wusste, wie es war, hart zu arbeiten. Paulus hatte sich regelrecht in die Religion hineingestürzt. Doch als Paulus der Gemeinde in Philippi schrieb, bezeugte er Folgendes, Philippa 3 und Vers 4 bis 8, wir kommen langsam zum Ende. Er sagt er Folgendes hier, Philippa 3, Vers 4 bis 8. Wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr. Da ich am ersten Tag beschnitten bin auf dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräer, nach dem Gesetz an Pharisäer, nach dem Eifer an Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seines Willen ist mir das alles an Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck oder Mist. Das griechische Wort ist sehr, sehr stark hier. Damit ich Christus gewinne. Damit ich Christus gewinne. Paulus erachtete alles, was er physisch erreicht hatte, als nichts. Es ist nicht das, was er getan hatte, nicht wahr, sondern im Vergleich zur Kenntnis Jesu war es alles Müll. Wertloser, stinkender Müll. Wir Christen als Nachfolger Jesu sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Jesus lebt in uns. Der Heilige Geist wirkt in uns. Wir können diese lebendige Beziehung mit Jesus haben, von der wir schon des Öfteren gehört haben. Er, Jesus Christus, ist unsere Hoffnung. Und unsere Hoffnung beruht nicht auf Erfolg, auf weltlichen Erfolg. Ja, auf der Spur, die wir in der Gesellschaft hinterlassen, auf der Anzahl der Empfehlungen, die wir vielleicht von unserer Firma bekommen, oder ja, wie groß oder wie klein unser Pocketbook ist, unser Portemonnaie ist, ja, das alles zählt für Gott nicht. Unsere Hoffnung ist in Christus und in Jesus Christus allein. Diese Botschaft ist für viele in dieser Welt töricht. Ja, wie der Apostel Paulus in 1. Korinther Kapitel 1 bis 18 schrieb, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Jesu Botschaft ist, dass unsere Rechtfertigung und unser Heil völlig von Gott abhängig sind. Völlig von Gott. Das Heil ist ihnen vorbehalten, die wissen, dass sie eine Schuld haben, die bezahlt werden muss, und doch sind sie bankrott. Paulus schrieb an den Kolossern, Kolossern 2, Vers 13 bis 15. Und er, Gott, hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart, in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Gott hat euch vergeben. Wir werden heute Abend das Abendmahl feiern. Erinnern wir uns daran heute Abend, dass Gott unsere Sünden vergeben hat. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Es kann einen neuen Anfang geben. Und er hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und die Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Unser Triumph ist in Christus. Wir sind tot in unseren Sünden und doch hat Gott uns in Christus lebendig gemacht. Das ist wahrlich ein Grund zum Feiern. In der Nationalen Kunstgalerie in London, vielleicht seid ihr schon mal da gewesen, gibt es ein Bild von der Kreuzigung. Ein Bild, das so dunkel ist, dass man sehr, sehr wenig sehen kann, wenn man zuerst hinschaut. Wenn man aber stehen bleibt und das Bild tiefer betrachtet, sieht man schließlich in der Dunkelheit eine sehr matte Figur des gekreuzigten Jesus. Sein Haupt ist tief gebeugt, sein Körper ist blutrot. Es sind Narben, Narben von der Geißelung, die sich in jeder Richtung über seinen Rücken ziehen. Seine Stirn ist blutig und von den Stürzen auf seinem Weg zum Hügel des Leidens mit Dreck verschmiert. Wenn man es aushält, und es ist nicht einfach, es auszuhalten, aber wenn man es aushalten kann und noch ein bisschen länger hinschaut und sich nicht erlaubt, dass die Aufmerksamkeit abgelenkt wird, dann sieht man die Gestalt Christi in der Gegenwart von Gott der Vater, dessen Händen seinen Sohn halten. Und auf dem Angesicht des Vaters ist ein Ausdruck von unvorstellbarem Schmerz und Kummer. Das ist der Weg des Kreuzes. Nichts Affektives, aber etwas, das Leben spendet. Nichts Hübsches, aber etwas Kraftvolles. Keine glänzenden Juwelen, kein Gold, sondern einfach ein Herz voller Gnade, voller Liebe, voller Barmherzigkeit. Geschwister, wir wurden von der Vergangenheit befreit. Bleiben wir für unsere Berufung empfänglich und folgen wir mutig weiter Jesus nach. Ich wünsche euch allen ein schönes Fest.